Läuft?
Läuft, ja.
Klatschen.
Ja. Du fängst an, oder?
Gib mir nochmal einen Tipp, Folge.
Ach so, ja, das ist jetzt 64.
Ah ja, stimmt. Krass. Hallo, meine
Freunde. Mit Schmann. Nein, ich mach bitte nicht immer. Nein.
Okay, okay. Jetzt kann ich es nicht mehr anders.
Ja, nee, du kannst es doch anders. Wir sind nicht auf dem Jahrmarkt.
Okay. Folge 64. Eigentlich Podcast. Ich bin Mitch und neben mir läuft
Flo.
Und ich stelle einfach uns und den Flo auch vor, weil der hat diese Folge vorbereitet. Es hat sich bei uns so eingeschlichen, dass immer der andere dann Hallo sagt. Habe ich jetzt gemacht. Wir sind eigentlich Podcast, weil wir eigentlich nicht nur Podcast sind, sondern wir sind auch ein Wanderverein. Jede Folge laufen wir durch Berlin oder Umgebung. Und wir sind jetzt gerade mitten im Grunewald losgelaufen. Ich weiß überhaupt nicht, worum es geht, aber Flo meinte, dass diesmal der Weg sogar verknüpft ist mit dem Inhalt der Folge. Ich bin sehr gespannt. Die Touren, die wir laufen, sollte irgendjemand die nachlaufen wollen, die kann man alle auf eigentlich-podcast.de sehen. Da gibt es auch dann Showlinks, weiterführende Links, auch nochmal eine Textzusammenfassung und ein paar Infos, manchmal sogar Korrekturen zu dem, was wir so erzählen, zum Nachlesen im Blog. Und das war alles, oder? Das übergebe ich an Flo, der mir immer noch nicht gesagt hat, worum es geht.
Ja, manchmal lassen wir uns im Dunkeln und manchmal erzählen wir dem anderen, worum es geht, damit sich der andere auch vorbereiten kann. Aber hier in dieser Folge, das ist auch so eine kleine Mitmachfolge.
Mitmachfolge.
Ja, Mitch macht mit Folge. Ja, du wirst auch sicher dazu was sagen können, weil wir meine Episode reiht sich in eine Kategorie ein, wo wir schon 4 bis 5 Episoden geliefert haben. Wohin gehst du, Mitch?
Ich will gucken. Wir sind mitten im Grunewald und ja. Es ist unheimlich, weil es langsam
dann gibt es hier diese Sandgrube.
Und hier
ist doch auch irgendwo Nico von Velvet Underground begraben worden, oder?
Ah, echt? Das weiß ich gar nicht.
Aber ich glaube, die ist hier.
Ich bin gerade so einfach hier, war so ein bisschen. Es ist zwar eine große Straße oder ein Weg, auf dem wir laufen, aber hier war es auf einmal so menschlich. Keine Menschen, aber so Artefakte, wo ich dann mich auf einmal so ein bisschen hingezogen fühlte. Aber ich wollte dich gar nicht unterbrechen, mach einfach weiter.
Nee, es ist ein toller Platz hier. Hier ist so eine Senke, wo dann so eine Sandgrube drin ist. Und ich glaube, die wurde auch schon verschiedentlich bei irgendwelchen Filmen verwertet hier. Ja. Bei Low-Budget-Filmen oder so Abschlussfilmen von der DFFB wurden bestimmt hier schon mal gedreht.
Okay, viel Spaß beim Recherchieren für die Shownotes. Ich mache das nicht.
Also es ist dunkel, ja. Wir sind im Wald. Mein Thema hat damit zu tun, ja. Und ich habe schon gesagt, wir haben 4 Folgen bereits produziert in dieser Reihe, ja.
Und das ist auch als Reihe eine Überschrift oder ist das jetzt einfach?
Ist eine Überschrift. Das war jetzt vor, ich glaube, die letzte Folge haben wir dann vor über ein Jahr gemacht.
Mhm.
Vielleicht kommst du drauf, ja.
Ah, Wald.
Dunkel,
Wald.
Und,
ach so, der dunkle Wald, die 3 Sonnen.
Nee. Ja, nee, aber es geht in die Richtung, es geht in die Fiktion, ja, aber es geht um auch
Märchen.
Ja, richtig, okay. Ja. Wir sind bei einer neuen Märchenfolge, deswegen wusste ich vorhin bei deiner letzten Episode, was heißt vorhin, vor 2 Wochen wusste ich doch die Episodennummer von Jung.
Ah, du bist in unser eigenes Archiv geklettert.
Ich habe genau.
Bist du auch die GPS-Tracks nochmal abgelaufen?
Ich bin die GPS-Tracks im Kopf abgelaufen, ja. Nee, wir haben unsere erste Folge von Märchenfolge war Eisenhans, den ich damals gemacht habe.
Mhm.
Das war Folge eigentlich 26. Und dann haben wir hast du mit deinem theoretischen Teil gemacht mit eigentlich 33 über Märchen, Mythen und Träume. Das war das mit Ziggy Jung und Fromm und Freud. Und dann habe ich angeschlossen mit Schneewittchen. Also wir haben wirklich die Blockbuster-Märchen rausgeholt. Ne? Schneewittchen, vom Narzissmus bis zur Selfie-Culture. Mhm. Und du hast dann mit eigentlich 35 Rotkäppchen.
Ja.
Hast du dann geliefert, ja. Da haben wir Rotkäppchen interpretiert. Und das ging dann ganz schön weit, nämlich mit Gebärmutterneid und Neopsychoanalyse. Ja, da hatten wir so ein bisschen auf dem Bett, was du uns vorher theoretisch aufgebaut hast, haben wir uns da ein bisschen ausgelassen. Und jetzt, welches Märchen fehlt in unserer Reihe?
Hänsel und Gretel.
Richtig. Hänsel und Gretel, da hast du Brot dabei.
Ja, wir waren gerade, bevor es losging, saßen wir da noch und jetzt weiß ich auch, warum wir die letzten Brotkrumen aufgefressen haben, weil Brotkrumen bringen hier kein Glück.
Nee, bringen hier kein Glück. Nein, es geht um Hänsel und Gretel, ja, das ist ein Märchen. Also Gebrüder Grimm, ja, haben ja den Katalog Kinder- und Hausmärchen, KHM, aufgestellt. Und wir erinnern uns, Gebrüder Grimm waren auch diejenigen, die dann die Literaturwissenschaften mit ins Leben gerufen haben als akademische Disziplin und haben Volks- und Kindermärchen zusammengetragen in diesen KHM. Ja, das ist Kinder- und Hausmärchen. Wir erinnern uns vielleicht auch noch, dass es dann verschiedene Auflagen gab von diesem Buch, ja, mit verschiedenen Versionen der Märchen, wo sich die Märchen dann auch über die Jahre geändert haben. Die erste Auflage war von 1812 und die letzte war irgendwas mit 1800 oder die letzte, die dann halt auch unter der Schreibfeder von den Grimm lief, war glaube ich irgendwas 1848 oder so im 40er Raum. Das Märchen Hänsel und Gretel hat den Index KHM 15. Ja, also ist dann unter 15 zu finden. Das Typische an diesen Kindernhausmärchen ist, dass die Gebrüder Grimm haben die ja nicht erfunden, die Märchen, sondern die haben die zusammengesammelt. Ja, und es gibt auch im Europäischen und jetzt muss man so sagen, beim Hänsel und Gretel gibt es tatsächlich im weltweiten Raum, gibt es dann halt analoge Märchen. Ne? Mhm. Wir kennen ganz grob das Märchen, wir werden es uns nachher auch anhören. Ja? Also das heißt, das, was dann die Hexe ist, ist dann in Albanien der Hahn oder ist es der irgendwo in Kanada der Bär oder es gibt dann so verschiedene andere Formen von dem Bösen, ja? Die im Märchen auftauchen. Das ist so typisch, sag ich mal, für Märchen, Volkssagen, ja, dass die sich verschieden ausprägen in unterschiedlichen Kulturen, dass die aber, jetzt sind wir hier wieder bei Archetypen, ja, nein, so weit will ich nicht gehen, es ist kein Archetyp, aber es ist im Prinzip so eine Art Mem, ne? Ja. Also Mem vom Begriff her, quasi so eine kulturelle Informationseinheit, ja, die sich irgendwo ähnlich wie Gene, wenn wir also die Analogie Gene, Meme, ja. Ja, also wir kennen das Meme aus dem Internet, aber wir kennen auch das Meme als eine Kulturinformation, die sich überträgt, ja. Und wenn wir das jetzt auf diese Märchenwelt projizieren, ne, was dann so Gene für Eigenschaften haben, ne, Gene mutieren, ja, Märchen mutieren auch, ja, also das heißt, Meme wird dann variiert sich, ja, oder Meme, die besonders, wie sagt man, rezessiv und, was ist das Gegen?
Dominant
sind, die tragen sich dann halt über die Generationen weiter, werden weiter erzählt, andere verschwinden, ja.
Ja, also und es gibt auch so eine Form der Epigenetik, ne, dass halt so an bestimmten Umweltfaktoren kulturell gesehen dann bestimmte Meme auf einmal wirklich greifen, ne? Und dann entweder so in Märchen dann sowieso dominant hängen bleiben wie die Warze auf der Nase der Hexe. Ja, das ist dann sowas, wo man sagen kann, das hat sich dann so fortgetragen.
Ja.
Aber durch kulturelle Entwicklung verschwinden natürlich dann auch bestimmte Meme.
Genau,
wieder.
Verschwinden oder sie verändern sich, ne? Also auch wie Gene verändern sich. Sie können sich dann halt entsprechend adaptieren an gesellschaftliche, zeitliche Umstände, ne?
Ja.
Also das ist so ein Meme und das ist jetzt im Gegensatz zum Archetyp, ja, das ist dann
das ist interessant, weil man das kann es wirklich auch so an die letzte Folge mit Jungen und den UFOs anknüpfen, weil jemand anders könnte natürlich über die UFO-Sichtung auch sagen, das sind einfach bestimmte Meme, ne? Würde halt sagen, okay, jetzt in dem kulturellen Kontext wird halt da oben dann nicht ein Himmelsreiter oder ein Gott gesehen, sondern dann ist es halt ein UFO, das passt halt gerade. Oh, guck mal, hier ist ein Ofen,
nice. Das möchte ich nochmal so, ne, so vorwegstellen, dass im Gebrüder Grimm dann solche Märchen zusammengetragen haben und die haben aber auch eine ganz, ganz lange Kultur. Also ich habe dann auch hier in Vorbereitung für diesen Podcast, habe ich dann auch so verschiedene andere Quellen gelesen, gehört Und dann gibt es zum Beispiel einen Michael Ma, der auch über die Märchen geforscht hat. Und der meint, dass Märchen eine, ja, teilweise bis in die Bronzezeit zurückgehen. Also das, diese ganze orale Überlieferung, ja, diese Verschriftlichung haben wir ja erst relativ in junger Zeit. Ja, aber diese orale Überlieferung, die geht ganz, ganz lange zurück. Und das haben wir auch in der letzten Folge oder in der letzten Märchenfolge dann mal so festgestellt, dass jetzt, das war eine Art von Unterhaltung. Meistens waren Frauen dann die Geschichtenerzählerinnen. Ja, man saß dann zusammen in der Stube und hat sich dann diese Geschichten erzählt, ja, in so einem geschützten Raum, ja. Und dann wurden natürlich die grausigsten Sachen wurden dann auch irgendwo bekömmlich, weil du warst halt zusammen in diesem Raum und konntest es dann halt dann auch lauschen, ja. Es war spannend. Und das, was dann Märchen so ausmacht, das ist auch eine Aussage von Michael Ma, dass in jedem Märchen so ein Glutkern, das fand ich ganz schön, diesen Begriff, ein Glutkern, ja, was bedeutet das, ein Glutkern? Da ist ein Tabu, ein ganz großes Trauma irgendwo verpackt, aber in Form dieses Märchen ist es wieder konsumierbar. Und gleichzeitig gibt es einen sogenannten Fiktionsvertrag von Märchen, nämlich das Märchen geht immer gut aus. Ja. Und damit wird es immer konsumierbar. Und damit kannst du auch das Grausigste in das Märchen packen, weil es geht gut aus. Du weißt es. Und deswegen sind auch Märchen was für Kinder. Ne? Das ist auch so eine These. Ja, auf jeden Fall sind Märchen was für Kinder. Und das hatten wir auch ja in der vorherigen Folge besprochen, inwieweit dann halt auch dann diese Beeinflussung von Kindern durch Märchen und die Prägung, und das ist halt auch so ein Spielgrund ist, ja, dass Kinder dann Ängste durchleben können, aber gleichzeitig in der Sicherheit des geschützten Raumes und des guten Endes das halt auch so konsumieren können.
Da fällt mir das Bild ein, was ich dir und Chris geschickt hat in unserer Gruppe, aus diesem Strubbelpeter aus der Sammlung mit dem brennenden Mädchen, ich weiß nicht mehr, wie es heißt, das Zündhölz, mit Zündhölzern spielt, und dann fängt es Feuer und die Katzen heulen und dieses Bild steht in Flammen und so. Und Strubbelpeter gehen ja alle schlecht aus. Und da stand dann eben so das Bild, weil dann eben das brennende Mädchen, das ist eine Originalillustration, die heulenden Katzen. Und drunter hat jemand geschrieben, my life is a fairy tale. Unfortunately, the author was German.
Ja, aber es gibt tatsächlich dann neben diesen Volksmärchen, die Kunstmärchen, ja. Und das heißt, da gibt's tatsächlich einen Autor. Das ist dann Andersen zum Beispiel, hat sich dann als Autor, oder es gibt dann, der Strubbelpeter ist von der Autor mit den Maikäfern und Maxim Moritz und so weiter.
Wilhelm Busch,
ja. Das sind dann halt Autoren.
Ist das Strubbelpeter der Autor?
Ich glaube schon.
Ich glaube nicht, aber ich...
Okay, dann gucken wir nochmal.
In der Regel hast du
aber
recht.
Naja, schauen wir mal. Aber was ich damit sagen will, ist, dass dann zu diesem Zeitpunkt, als die Literaturgattung dann so geboren wurde und dass die Grimms dann aus der Welt in die Welt rausgetragen haben, gab es dann halt auch die Kunstmärchen, haben sich die Kunstmärchen so entwickelt. Ne? Das ist nochmal der Unterschied, ja. Und dann kann es halt auch nicht immer gut ausgehen. Ne? Man erinnert sich dann halt an verschiedene anderen Märchen, die dann auch so stark traurig sind am Ende. Ja, die dann so abkippen. Aber in der Regel sind Märchen dann, ist dann so eine klassische Quest, ja. Also das heißt, eine sogenannte Heldenreise haben wir ja auch schon ein paar Mal.
Ja. Ja,
das ist ja auch so eine Narration, die sich dann immer wieder im Film widerspiegelt. Als der Archetyp Herr der Ringe. Die Heldenreise von Frodo. Ja, aber das heißt, man muss eine gewisse Situation lösen und wächst an dieser Situation. Ne? Mhm. Und am Ende geht es dann gut aus. Genau, und Hänsel und Gretel ist eines der ältesten Märchen, die wir hier haben. Ja? Ich habe schon angekündigt, ich werde dieses Märchen jetzt nicht einsprechen. Ich habe nicht so eine schöne Sprecherstimme wie du. Ich habe extra ChatGPT OpenAI bemüht. Da haben wir auch verschiedene Modelle, die dann Text-to-Speech machen können. Und eines davon ist dann eben...
Was? Nicht, dass wir hier vom Wildschwein umgerannt werden.
Ja, aber wir müssen auf dem Pfad bleiben, Mitch. Ja,
ja, ich habe echt ein bisschen Schiss, muss man dazu sagen. Das ist wieder so ein Ding, wo dann, wenn es dunkel wird, man allein im Wald ist. Und dann kommen halt diese Kindheits- Themen. Ich weiß, dass es gut ausgeht, aber ich weiß nur, dass das Märchen gut ausgeht. Wenn ich mich jetzt auf diesen Pfaden bewege, ob es für mich gut ausgeht.
Naja, wir werden die Stimmung noch ein bisschen auf 11 drehen und hören uns gleich mal das Märchen an. Aber dabei möchte ich dich jetzt schon mal so, weil ich wollte das jetzt auch echt sein, nochmal, dass wir uns dann halt so drüber austauschen und gucken, was man da so alles interpretieren kann. Als Vorbemerkung möchte ich noch machen, dass sich Hänsel und Gretel von anderen Märchen unterscheidet. Ne? Mhm. Hast du da vielleicht eine Idee, in was sich Hänsel und Gretel jetzt, ohne dass jetzt so gehört hat, unterscheidet, jetzt meinetwegen zu Schneewittchen und Rotkäppchen?
Also dieses Geschwistermotiv kommt ja auch bei anderen irgendwie vor, so Tischlein deck dich und so, da sind sie dann auch drei Brüder oder da sind es jetzt die beiden Schwestern. Es gibt dann auch da, aber das weiß ich nicht, ob es immer so war, gibt es dann auch die Stiefmutter, die ja will, dass die Kinder weggehen, weil der Winter so hart werden könnte und dann ist es besser, wenn sie weniger, also nur die beiden dann irgendwie.
Also die Stiefmutter taucht die Mutter, es ist tatsächlich so, dass die Mutter da auch, wie bei Schneewittchen, das war ja erst die Mutter und dann in späteren Auflagen ist es die Stiefmutter, kommen wir auch nochmal zu sprechen. Aber was sich so grundsätzlich unterscheidet von dem, wenn du auf die Hauptfiguren...
Also dieses Aristokratische kommt nicht vor. Ich weiß jetzt auch gar nicht, wie es ausgeht.
Du weißt nicht, wie es ausgeht.
Also ich weiß, dass die Hexe reinlegen und in den Ofen treten. Aber danach habe ich keine Ahnung mehr, ob die dann noch einen Schatz finden oder ob dann noch...
Wir hören uns das gleich nochmal an. Dann lasse ich jetzt erstmal offen. Sag dann einfach, starte mal hier die Aufnahme. Beziehungsweise das, was ich dann von Text-to-Speech bekommen habe. Also man muss sagen, weil das halt ein amerikanisches Modell ist, die haben alles im Dialekt. Ja. Und ich rotiere die Stimmen ein bisschen, damit es ein bisschen variiert, ja.
15. Hänsel und Gretel aus Kinder- und Hausmärchen, KHM, der Brüder Grimm. Erste Auflage von 1812. Vor einem großen Walde wohnte ein armer Holzhacker. Der hatte nichts zu beißen und zu brechen und kaum das tägliche Brot für seine Frau und seine zwei Kinder, Hänsel und Gretel. Einmal konnte er auch das nicht mehr schaffen und wusste sich nicht zu helfen in seiner Not. Wie er abends vor Sorge sich im Bett herumwälzte, da sagte seine Frau zu ihm: »Höre Mann, morgen früh nimm die beiden Kinder, gib jedem noch ein Stückchen Brot, dann führ sie hinaus in den Wald, mitten inne, wo er am dicksten ist, da mach ihnen ein Feuer an und dann geh weg und lass sie dort, wir können sie nicht länger ernähren.« »Nein, Frau«, sagte der Mann, »das kann ich nicht über mein Herz bringen, meine eigenen lieben Kinder zu den wilden Tieren zu führen, die sie bald in dem Wald zerreißen würden.« »Wenn du das nicht tust«, sprach die Frau, »so müssen wir alle miteinander Hungers sterben.« Da ließ sie ihm keine Ruhe, bis er ja sagte. Die zwei Kinder waren auch noch wach von Hunger und hatten alles gehört, was die Mutter zum Vater gesagt hatte. Gretel dachte, nun ist es um mich geschehen, und fing erbärmlich an zu weinen. Hänsel aber sprach, »Sei still, Gretel, und gräm dich nicht, ich will uns helfen.« Damit stieg er auf, zog sein Röcklein an, machte die Untertüre auf und schlich hinaus. Da schien der Mond hell und die weißen Rieselsteine glänzten wie lauter Batzen. Hänsel bückte sich und machte sich sein ganz Rocktäschlein voll davon, so viel nur hinein wollten, dann ging er zurück ins Haus. »Tröste dich, Gretel, und schlaf nur ruhig«, legte sich wieder ins Bett und schlief ein. Morgens früh, ehe die Sonne noch aufgegangen war, kam die Mutter und weckte sie alle beide. »Steht auf, ihr Kinder! Wir wollen in den Wald gehen. Da habt ihr jedes ein Stücklein Brot. Aber haltet's zu Rate und hebt's euch für den Mittag auf.« Gretel nahm das Brot unter die Schürze, weil Hänsel die Steine in der Tasche hatte. Dann machten sie sich auf den Weg in den Wald hinein. Wie sie ein Weilchen gegangen waren, stand Hänsel still und guckte nach dem Haus zurück. Bald darauf wieder und immer wieder. Der Vater sprach, »Hänsel, was guckst du zurück und hältst dich auf? Hab Acht und marschier zu.« »Ach, Vater, ich sehe nach meinem weißen Kätzchen. Das sitzt oben auf dem Dach und will mir Ade sagen.« Die Mutter sprach, »Ei, Narr, das ist dein Kätzchen nicht. Das ist die Morgensonne, die auf den Schornstein scheint.« Hänsel aber hatte nicht nach dem Kätzchen gesehen, sondern immer einen von den blanken Kieselsteinen aus seiner Tasche auf den Weg geworfen. Wie sie mitten in den Wald gekommen waren, sprach der Vater, »Nun sammelt Holz, ihr Kinder, ich will ein Feuer anmachen, dass wir nicht frieren.« Hänsel und Gretel trugen Reisig zusammen, einen kleinen Berg hoch. Da steckten sie es an, und wie die Flamme recht groß brannte, sagte die Mutter: »Nun legt euch ans Feuer und schlaft. Wir wollen in dem Wald das Holz fällen. Wartet, bis wir wieder kommen und euch abholen.« Hänsel und Gretel saßen an dem Feuer bis Mittag, da aß jedes sein Stücklein Brot, und dann wieder bis an den Abend. Aber Vater und Mutter blieben aus, und niemand wollte kommen und sie abholen. Wie es nun finstere Nacht wurde, fing Gretel an zu weinen. Hänsel aber sprach: »Wart nur ein Weilchen, bis der Mond aufgegangen ist.« Und als der Mond aufgegangen war, fasste er die Gretel bei der Hand. Da lagen die Kieselsteine wie neugeschlagene Batzen und schimmerten und zeigten ihnen den Weg. Da gingen sie die ganze Nacht durch, und wie es Morgen war, kamen sie wieder bei ihres Vaters Haus an. Der Vater freute sich von Herzen, als er seine Kinder wieder sah, denn er hatte sie ungern allein gelassen. Die Mutter stellte sich auch, als wenn sie sich freute, heimlich aber war sie bös. Nicht lange danach war wieder kein Brot im Hause, und Hänsel und Gretel hörten, wie abends die Mutter zum Vater sagte: »Einmal haben die Kinder den Weg zurückgefunden, und da habe ich's gut sein lassen. Aber jetzt ist wieder nichts als nur noch ein halber Laib Brot im Haus. Du musst sie morgen tiefer in den Wald führen, dass sie nicht wieder heimkommen können. Es ist sonst keine Hilfe für uns mehr.« Dem Mann fiel's schwer aufs Herz, und er gedachte, es wäre doch besser, wenn du den letzten Bissen mit deinen Kindern teiltest, weil er es aber einmal getan hatte, so durfte er nicht Nein sagen. Hänsel und Gretel hörten das Gespräch der Eltern. Hänsel stand auf und wollte wieder Kieselsteine auflesen. Wie er aber an die Türe kam, da hatte sie die Mutter zugeschlossen. Doch tröstete er die Gretel und sprach: »Schlaf nur, lieb Gretel, der liebe Gott wird uns schon helfen.«
Morgens früh erhielten sie ihr Stücklein Brot, noch kleiner als das vorige Mal. Auf dem Wege bröckelte es Hänsel in der Tasche, stand oft still und warf ein Bröcklein an die Erde. »Was bleibst du immer stehen, Hänsel, und guckst dich um?« sagte der Vater. »Geh deiner Wege.« »Ach, ich seh nach meinem Täubchen, das sitzt auf dem Dach und will mir Ade sagen.« »Du Narr«, sagte die Mutter, »das ist dein Täubchen nicht. Das ist die Morgensonne, die auf den Schornstein oben scheint.« Hänsel aber zerbröckelte all sein Brot und warf die Bröcklein auf den Weg. Die Mutter führte sie noch tiefer in den Wald hinein, wo sie ihr Lebtag nicht gewesen waren. Da sollten sie wieder einschlafen bei einem großen Feuer. Und abends wollten die Eltern kommen und sie abholen. Zu Mittag teilte Gretel ihr Brot mit Hänsel, weil der seins all auf den Weg gestreut. Der Mittag verging und der Abend verging, aber niemand kam zu den armen Kindern. Hänsel tröstete die Gretel und sagte: »Wart, wenn der Mond aufgeht, dann sehe ich die Bröcklein Brot, die ich ausgestreut habe, die zeigen uns den Weg nach Haus.« Der Mond ging auf, wie aber Hänsel nach den Bröcklein sah, da waren sie weg. Die 4000 Vöglein in dem Wald, die hatten sie gefunden und aufgepickt. Hänsel meinte doch, den Weg nach Haus zu finden und zog die Gretel mit sich, aber sie verirrten sich bald in der großen Wildnis und gingen die Nacht und den ganzen Tag. Da schliefen sie vor Müdigkeit ein und gingen noch einen Tag, aber sie kamen nicht aus dem Wald heraus und waren so hungrig, denn sie hatten nichts zu essen als ein paar kleine Bärlein, die auf der Erde standen.
Am dritten Tage gingen sie wieder bis zu Mittag. Da kamen sie an ein Häuslein, das war ganz aus Brot gebaut und war mit Kuchen gedeckt, und die Fenster waren von hellem Zucker. »Da wollen wir uns niedersetzen und uns satt essen«, sagte Hänsel. »Ich will vom Dach essen. Isst du vom Fenster, Gretel. Das ist fein süß für dich.« Hänsel hatte schon ein gut Stück vom Dach und Gretel schon ein paar runde Fensterscheiben gegessen und brach sich eben eine neue aus. Da hörten sie eine feine Stimme, die von innen herausrief: »Knuper, Knuper, Kneischen, wer knupert an meinem Häuschen?« Hänsel und Gretel erschracken so gewaltig, dass sie fallen ließen, was sie in der Hand hielten, und gleich darauf sahen sie aus der Türe eine kleine, steinalte Frau schleichen. Sie wackelte mit dem Kopf und sagte: »Ei, ihr lieben Kinder, wo seid ihr denn hergelaufen? Kommt herein mit mir, ihr sollt's gut haben«, fasste beide an der Hand und führte sie in ihr Häuschen. Da ward gutes Essen aufgetragen, Milch und Pfannkuchen mit Zucker, Äpfel und Nüsse, und dann wurden zwei schöne Bettlein bereitet. Da legten sich Hänsel und Gretel hinein und meinten, sie wären wie im Himmel.
Die Alte aber war eine böse Hexe, die lauerte den Kindern auf und hatte, um sie zu locken, ihr Brotäuslein gebaut und wenn eins in ihre Gewalt kam, da machte sie es tot, kochte es und aß es, und das war ihr ein Festtag. Da war sie nun recht froh, wie Hänsel und Gretel ihr zugelaufen kamen. Früh, ehe sie noch erwacht waren, stand sie schon auf, ging an ihre Bettlein, und wie sie die zwei so lieblich ruhen sah, freute sie sich und gedachte, das wird ein guter Bissen für dich sein. Sie packte Hänsel und steckte ihn in einen kleinen Stall, und wie er da aufwachte, war er von einem Gitter umschlossen, wie man junge Hühnlein einsperrt, und konnte nur ein paar Schritte gehen. Das Gretel aber schüttelte sie und rief, »Steh auf, du Faulenzerin, hol Wasser und geh in die Küche und koch gut zu essen. Dort steckt dein Bruder in einem Stall, den will ich erst fett machen, und wann er fett ist, dann will ich ihn essen, jetzt sollst du ihn füttern.« Gretel erschrak und weinte, musste aber tun, was die Hexe verlangte. Da ward nun alle Tage dem Hänsel das beste Essen gekocht, dass er fett werden sollte. Gretel aber bekam nichts als die Krebsschalen, und alle Tage kam die Alte und sagte, »Hänsel, streck deine Finger heraus, dass ich fühle, ob du bald fett genug bist.« Hänsel streckte ihr aber immer ein Knöchlein heraus, da verwunderte sie sich, dass er gar nicht zunehmen wolle.
Nach 4 Wochen sagte sie eines Abends zu Gretel, »Sei flink, geh und trag Wasser herbei, dein Brüderchen mag nun fett genug sein oder nicht, morgen will ich es schlachten und sieden, ich will derweile den Teig anmachen, dass wir auch dazu backen können.« Da ging Gretel mit traurigem Herzen und trug das Wasser, worin Hänsel sollte gesotten werden. Frühmorgens musste Gretel aufstehen, Feuer anmachen und den Kessel mit Wasser aufhängen. »Gib nun acht, bis es siedet«, sagte die Hexe, »ich will Feuer in den Backofen machen und das Brot hineinschieben.« Gretel stand in der Küche und weinte blutige Tränen und dachte, »hätten uns lieber die wilden Tiere im Walde gefressen, so wären wir zusammen gestorben und müssten nun nicht das Herzeleid tragen, und ich müsste nicht selber das Wasser zu dem Tod meines lieben Bruders sieden. Du, lieber Gott, hilf uns armen Kindern aus der Not.« Da rief die Alte, »Gretel, komm gleich einmal hierher zu dem Backofen.« Wie Gretel kam, sagte sie, »Guck hinein, ob das Brot schon hübsch braun und gar ist. Meine Augen sind schwach, ich kann nicht so weit sehen, und wenn du auch nicht kannst, so setz dich auf das Brett, so will ich dich hineinschieben, da kannst du darin herumgehen und nachsehen.« Wenn aber Gretel darin war, da wollte sie zumachen, und Gretel sollte in dem heißen Ofen backen, und sie wollte es auch aufessen. Das dachte die böse Hexe. Und darum hatte sie das Gretel gerufen. Gott gab es aber Gretel ein, und sie sagte, »Ich weiß nicht, wie ich das anfangen soll, zeig's mir's erst, setz dich drauf, ich will dich hineinschieben.« Und die Alte setzte sich auf das Brett, und weil sie leicht war, schob sie Gretel hinein, soweit sie konnte, und dann machte sie geschwind die Türe zu und steckte den eisernen Riegel vor. Da fing die Alte an, in dem heißen Backofen zu schreien und zu jammern. Gretel aber lief fort, und sie musste elendiglich verbrennen. Und Gretel lief zum Hänsel, machte ihm sein Türchen auf, und Hänsel sprang heraus, und sie küssten sich einander und waren froh. Das ganze Häuschen war voll von Edelgesteinen und Perlen, davon füllten sie ihre Taschen, gingen fort und fanden den Weg nach Haus. Der Vater freute sich, als er sie wieder sah, er hatte keinen vergnügten Tag gehabt, seit seine Kinder fort waren, und ward nun ein reicher Mann. Die Mutter aber war gestorben.
Das ist das Ende der Geschichte.
Das war die wirkliche Mutter, das war gar nicht die Stiefmutter.
Das war, wie ich schon sagte, in den ersten Fassungen war das die richtige Mutter, also wie bei Schneewittchen. Und dann später wurde es dann die Stiefmutter. Und dazu gab es dann auch eine Theorie, nämlich dass zu der Zeit kam dann die Biedermeier-Epoche. Und da wurde halt die Familie so aufgewertet als Institution. Und dann konnte es halt nicht die richtige Mutter sein. Das war jetzt so eine Sache. Ne?
Ja, ich wollte gerade sagen, es gibt diese, was du sagtest, die Märchen müssen gut ausgehen. Und dann auf einmal mussten sie auch gut losgehen. Also das Setup auf der Familienbühne war dann die Stiefmutter die Böse und nicht mehr die Mutter.
Ja. Also da gibt es noch so ein paar andere Varianten. Nämlich bei Knusper, Knusper, Knäuschen, wer knabbert an mein Häuschen? Hast du ja die Antwort der Kinder irgendwann, der Wind, das himmlische Kind. Ja, ja, wo du dich auch dann fragst, also, ich meine, wollten die damit die Hexe täuschen?
Das war in der Bronzezeit bestimmt nicht so.
Der Wind, ach, du bist der Wind, na gut, dann gehe ich wieder ins Haus, ja. Also das ist ja auch so absurd. Und es gibt noch eine andere Variante quasi von dem Märchen, dass am Ende, wenn die dann aus dem Wald, da gehen sie einfach wieder raus, ne? Da finden sie ja irgendwie sofort den Ausgang. Das bei einer anderen Variante gibt's dann so einen See und die wissen auch, haben sich verirrt und auf dem See kommt dann so eine große Ente und führt die dann über den See, ja, und das ist dann halt immer so diese Danksagung der Vögel für die Brotkrumen.
Das ist dann auch in dem Rewrite.
In dem Rewrite, nee, nicht von, das ist dann von dem, nicht von den Gebrüdern Grimm in der Variante, sondern es gibt noch einen anderen, der auch so ein Volksmärchenbuch quasi aufgesetzt hat und ein bisschen verändert. Mir fällt der Name gerade nicht ein. Ja, das ist auch nochmal eine Variation der Geschichte, die dann einfach nochmal so ein bisschen diese Verbindung zu den Vögeln stärkt, ja, zu den Brotkrumen.
Ja. Kannst du mal ganz kurz auf den GPS gucken, dass wir in die richtige Richtung gehen, weil es ist inzwischen gleich stockdunkel. Ja. Ich habe ein bisschen Angst.
Nee, alles gut. Ich gucke immer auf das GPS. Wir machen gleich eine Kurve nach links und dann gehen wir schnurstracks zu Onkel Toms Hütte. Ja, aber es dauert noch, bis wir hier rauskommen aus dem Wald und aus dem Märchen. Ja, also ich habe da so verschiedene Ebenen drin. Ja, und man kann sich.
Ich möchte ganz kurz zurückkommen zu dem, was du vorher mich gefragt hast, was da untypisch ist oder anders.
Genau, als dann können wir da einsteigen.
Und mir ist nichts wirklich aufgefallen. Das Einzige, was mir aufgefallen ist, dass die Zahl 3 irgendwie nicht vorkommt.
Okay, du warst sehr genau drauf.
Aber
es ist trivialer. Es ist viel trivialer. Man muss nur bei den anderen Märchen gucken, wie lösen die sich die Märchen?
Also weniger Magie.
Es ist weniger Magie, aber wie lösen? Was passiert mit den Protagonistinnen? Ja. Und bei den anderen Märchen ist es eigentlich immer so, dass irgendein Retter von außen kommt. Ja, also sei es dann halt bei Rotkäppchen, der Jäger, oder bei Schneewittchen, dann der Prinz.
Oder bei Hänsel und Gretel, der Gott.
Nein, du hast hier ein Enhancement, ja, was die sich selber quasi machen. Also, und dann hast du noch weiter, hast du eine Frau, ein Mädchen, ja, die sie erretten. Und das ist, glaube ich, schon so ein Alleinstellungsmerkmal, deswegen ist das Märchen auch so interessant. Ja. Da kann man nachher nochmal vertiefen, das ist auch so ein Thema, woraus sich dann halt nochmal sowas anderes ableitet. Aber zunächst möchte ich dann wieder die astronomische Dimension des Märchens. Was würdest du da für astronomische Bezüge sehen?
Also wir haben Nacht und Tag, wir haben den Mond.
Den Mond haben wir wo?
Der Mond ist immer die Zeit, wenn die zurückgehen wollen, um die Kiesel zu sehen.
Ja.
Astronomische Bezüge. Also ich hatte in meiner Erinnerung liegen die auch dreimal, deshalb habe ich doch offenbar so verbufft, dass ich beim zweiten Mal schon die Brotkrumen habe. dann gibt es diesen Sonnenaufgang, die Spiegelung am Schornstein, wenn sie aufbrechen.
Ja, das ist schon mal sehr nah an dem. Also man kann es natürlich da so etliche Bezüge und dann reininterpretieren. Die Hexe ist der Mond und dann ist der Wald ist so der dunkle Bereich und so weiter. Aber eigentlich geht's hier um Navigationssysteme. Das, was auch das urtypische Belang von Astronomie war, nämlich sich zu orientieren, ja. Und das, was dann Hans macht, er guckt quasi mit dem Dachgiebel, ja, guckt er nach den Nordstern. Ja. Das ist meine Interpretation übrigens, habe ich nirgends
gefunden. Ah, okay, ja.
Er guckt nach dem Nordstern, ja, und anhand des Nordsterns kann er quasi die ganzen Batzen, also die Kieselsteine, die ausgerichtet sind, kann er dann halt quasi so zusammensetzen und das sind dann so die Fixsterne, nach denen er sich dann orientieren kann. Ne? Also er hat den Fixstern, ist der Nordstern, aber dann kommen die Sternbilder, die dann halt variabel sind, je nach Weg und daran kann er sich orientieren und so finden die wieder zurück.
Mhm.
Ja? Und das zweite Mal sind es halt quasi nicht die festen Sternbilder, sondern, und das ist dann die Moral der Geschichte, dann orientier dich nicht an den Sternschnuppen. Die Brotkrumen sind quasi so die Sternschnuppen, die dann ja nur so kurzzeitig aufflimmen und dann wieder vergehen. Also das ist jetzt mal so ein Sidekick, den man da rausziehen kann. Aber den würde ich dann mal so, das kann man so machen. Ne?
Finde ich okay. Also würde mich jetzt auch nochmal interessieren, da bin ich jetzt nicht so richtig betagt, aber wann war das denn genau, dass dieser Wettlauf der Zeit war mit dem, wo die Erschließung des Globus irgendwie mit dem Wettbewerb von Navigationssystemen zu tun hatte, wo sich dann zum Schluss die Uhr durchsetzte, um die Breitengrade, glaube ich, irgendwie feststellen zu können. Und die Präzision der Uhren war ganz notwendig, um die, das kann ja sein, dass es auch in der Zeit war, dass Navigation einfach so ein Meme.
Ja, das glaube ich auch. Das, also nicht nur in der Zeit, sondern das ist halt allgemein. Also die ganzen Hof, also das war das Wichtigste von den Hofastronomen, war halt irgendwie zu navigieren. Und deswegen mussten die eigentlich die ganze Zeit nur in den Sternenhimmel gucken und da irgendwelche Sternbilder dann rauslesen. Ne? Und das kam erst sehr viel später. Dann kam irgendwann ein Teleskop und dann ging es ja erstmal überhaupt um die Entdeckung. Vorher war das ja wirklich nur so ein gleichförmiger Himmel. Da hat sich ja nicht viel, da war ja nicht viel zu gucken, außer dass, wenn es halt irgendwie dunkler war, konntest du mehr sehen.
Ja.
Ja, aber erst mit dem Teleskop hat sich ja dann, was halt Tycho Brahe gemacht hat, die haben halt wirklich so ein Firmament quasi so statisch in Holzkonstrukt nachgebaut und konnten so Vermessungspunkte setzen. Ne? Das waren halt so diese Messungspunkte von Tycho Brahe und was dann Kepler ausgewertet hat und dann daraus berechnen konnte, dass ich quasi anhand der Marsbahn, dass sich dann eben die elliptischen Bahnen um der Planeten um die Sonne. Das war ja so das quasi das Ergebnis von den Messungen von Tycho Brahe. So, das ist, glaube ich, so ein wichtiger Punkt bei den Märchen. Ja, aber das andere, was da so in dem Märchen für ein Tabuthema, das ist ja relativ offensichtlich, was das da drunter liegt, ne? Also Kannibalismus.
Ah ja, okay.
Kannibalismus als Tabuthema. Und Kannibalismus hat sich auch, also da gibt es eben auch unterschiedliche Varianten, die sich daraus tragen. Ne? Nämlich die eine Sache ist der Hungerskannibalismus. Und da gab es halt diese ganzen grausigen Geschichten. Und das ist so das, was dann wahrscheinlich so auch früher, wenn diese Märchen am heimischen Kamin erzählt wurden und die Kinder dann nur kurz vor Bett gehen, dass sie es auch so ertragbar gemacht haben. Ne? Also, aber wo dann eben dieser Glutkern immer noch in diesem Märchen drin hängt, dass nämlich zur Zeit des 30-jährigen Krieges gab es verschiedene Berichte davon, dass es eben zu Kannibalismus gekommen ist und die schlimmste Form eben von Kannibalismus dann halt auch Kinderkannibalismus, ja. Obwohl das natürlich dann wieder auch so eine gewisse Dramatisierung ist, ja, dann kann man sich wieder vorstellen, wie ein Meme, wenn du Kannibalismus draufschreibst, dann ist die Clickrate ungleich viel höher. Und so kann man auch sich vorstellen, okay, Kannibalismus ist da drin, aber warum? Ja, warum? Und dann kommen wir, also klar, es gibt dann halt diesen Hunger, der dann zu Kannibalismus führt, aber ich finde, da ist so eine Ungleichheit drin. Ja, die Ungleichheit in dieser Kalorienbombe von Zuckerhaus. Ein ganzes Haus aus Zucker. Und es macht überhaupt keinen Sinn. Es macht absolut keinen Sinn, dass diese Hexe dann eben den Hans braten will, weil die hat ungefähr, 10.000 Millionen von Kalorien dann schon verbaut. Ne? Also das kriege ich jetzt so, das sind so Momente bei den Märchen, wo ich dann denke, verstehe ich nicht, warum? Ja, warum denn den Hans da so klar machen? Ja, und dann gibt es vielleicht, da gibt es dann noch eine andere Form von rituellen Kannibalismus. Vielleicht, ja. Sowas, dass der Hans gegessen werden muss, weil die Hexe ist nicht die Hexe, sondern ist die Mutter. Ja, und dann hast du halt irgendwie diese Gleichschaltung von Mutter Hexe, ja. Und die Mutter stirbt, wenn die Hexe gestorben ist. Also in der Geschichte ist es irgendwo angelegt, ja. Das ist so eine Gleichförmigkeit von.
Na, ist ja auch also eine interessante psychodynamische Deutung schon fast, weil natürlich die, wenn man das doppelt und dann ist das die Mutter und die Mutter will ja, dass die Kinder tot sind, damit sie selber genug zu essen hat. Ne? Das ist ja gar nicht so weit weg von der Wahrheit, ist dieses Bild nicht so weit weg.
Da können wir gerne nochmal tiefer eintauchen, weil nämlich dann das Hexenhaus, du kannst es auch so weit lesen, das Hexenhaus ist der Mutterkuchen, ja. Der Mutterkuchen, der die Kinder ernährt, ja. Und der kommt dann halt aus der Hexe heraus, ja. Und das, was der Ofen ist, ist dann quasi so die, die invertierte Geburt. Hm. Ja, also das ist wieder so, dass, also das heißt, man geht wieder zurück zu dem, wo man hergekommen ist, ja. Deswegen so diese Einverleibung, ja. Das ist die Einverleibung, also dieses Entkindlichung oder dieses wieder zurückschieben, ja. Hm. Das ist ja auch so. Das war es lustig übrigens, als meine Tochter jetzt so kurz anderthalb Jahre oder so, ne, sie war dann schon in der Kita und konnte dann lautmalerisch das Lied von Hänsel und Grete singen, ja. Aber das, wo die total darauf abgegangen ist, Eleni, war dieses Schieben, das Schieben zurück. Und dann hat sie dann ganz wilde Handbewegungen gemacht. Und das war das Deutlichste, was dann hat. Wir schieben die Hexe wieder in den Ofen rein, ja. Also das fand ich auch so interessant, dass es, sie konnte keine Silben richtig betonen, aber die Körperbewegungen dazu waren sehr ausgeprägt. Ja, aber diese Analogie von Mutter Hexe, ja, diese Sexualität, die auch dann da drin steht, ne?
Also, ist das eigentlich in der ersten Fassung auch eine Hexe oder einfach nur eine komische Frau?
Nee, es ist eine Hexe.
Ist eine Hexe, ne?
Also ich meine, so ein Zuckerhaus, das musst du ja irgendwie auch, das ist ja nicht von sich aus, das hast du ja nicht gebacken. Obwohl da so eine Halbmagie drin ist, ne? Ja, ja. Könnte man theoretisch auch
backen. Halbmagie. Das ist eine eigene Form. Das ist... Halbmagie finde ich gut, ja.
Halbmagier, ja. Also nicht ganz, ne? Also ich meine, man könnte es noch anders erklären. Also es ist nicht ganz aus der Welt, sag ich mal. Diese Sexualität, ja, also, und ich habe ganz lustig, da habe ich nämlich auch einen Podcast zu gehört von psychologischer Deutung des Märchens. Und das waren halt beides Verhaltenstherapeutinnen. Und die haben gesagt, nee, hör mir auf, jetzt da noch irgendwie die Vagina in den Ofen zu sehen. Ich bin Verhaltenstherapeutin. Das kommt mir nicht in die Tüte. Die sehen ja überall. Wir sind da aber nicht Freud und so. Die haben dann total drüber gewettert. Und das war jetzt irgendwie, was du vorhin mal auch meintest mit dem, ja, wenigstens haben wir den Sex, ne?
Ja, ich habe da auch, als du gesagt hast, ne, das Verbot, das Kannibalismusverbot, da habe ich dann gleich gedacht, und lustigerweise ist das Inzestverbot aufgehoben, weil als dann die Mutter weggebraten wurde, wenn es die Mutter ist, haben sich erstmal Hänsel und Gretel geküsst.
Ja, gut. Kann man auch so deuten, ja. Stimmt. Das dachte ich auch kurz. Also es gibt da irgendwie so eine ähnliche Situation. Aber klar, die haben natürlich auch ein schweres Abenteuer hinter sich. Aber die Sexualität, ich meine, klar, man kann es ganz platt machen, ne? Den Knochen, den Hans da zwischen den Gittern raussteckt, kann auch was anderes sein als der Knochen, ne? Es geht ja so ein bisschen auch um das Adoleszieren, ne? Also, das heißt, wann ist denn Hans quasi im gebärfähigen Alter, wenn man das so übertragen will? Ist aber relativ platt, ne? Das heißt, warum will die denn dann braten? Warum will die denn dann essen? Das geht mir auch nicht so richtig in den Kopf.
Ja, also es ist dann gruselig, wenn es dann um so ein Thema des Motherfuckings gehen würde, dass die Mutter den konsumieren möchte in dem Moment, wenn sein Penis anschwillt, wenn er ihn durch das Gitter steckt. Da fehlt mir jetzt der kulturelle Hintergrund
der
von 1815. Der Glutkern, genau. Ich bin eher Generation Powerbank.
Ja, du aber auch als Freudianer, als tiefenpsychologischer Psychotherapeut.
Ja, nicht direkt als Freudianer, aber das sind Kleinigkeiten. Ich weiß, was du meinst. Also die Frage,
aber danke.
Das heißt, das Bild, was wir aufbauen auf der Bühne, wäre jetzt zu sagen, die Mutter lässt das Kind erst frei, den Sohn, wenn er Kinder zeugen kann. Solange ist er eingesperrt.
Und naja, dann, okay, nee, ich grätsch nicht rein.
Du hast quasi so eine plausible psychodynamische Deutung und guckst jetzt, ob ich was Ähnliches zusammenschreiben kann.
Dafür habe ich dich doch als Gast in der Sendung. Ja.
Aber ich habe doch Angst, es ist dunkel, wir sind mitten im Wald, ich weiß nicht, wo wir sind, die Taschenlampe ist noch tief im Rucksack drin.
Wir haben eine Powerbank, no problem.
Und ich kann dir eins sagen, ich habe so viel Angst, mein Finger wird nicht groß sein. Ist ja auch somatisch. Also es gibt eine Tochter, es gibt einen Sohn. Wir sagen, die Hexe ist die Mutter. Es gibt ein Zuckerhaus, das ist vielleicht der Mutterkuchen. Haben das die Frau Tälerin noch zugelassen? Und dann wird, essen die an dem Mutterkuchen, dann wird der Junge eingesperrt. Und das Mädchen...
Wir sind erstmal auf dem Pfad zurück.
Scheiße, sind wir vom Pfad abgekommen.
Ich glaube, wir sind... Nee, es sieht hier so aus.
Hm?
Wo bist du?
Hier.
Okay. Ah nee, wir sind falsch. Wir müssen doch hier irgendwo hin. Ja, wir müssen doch jetzt los. Ich könnte die Taschenlampe rausholen, aber es wäre nicht so spannend. Wo ist denn hier ein Weg?
Also ich sehe nichts mehr.
Da. Warte mal.
Hier fühlt sich zumindest wie ein Weg an, bis einer von uns gegen Ast rennt.
Ja, Hauptsache kein Wildschwein.
Wegschwein? Das Wegschwein soll Weg sein. Was ist hier? Ein Wegbier.
No, find the track.
Welches ist, wo ist das nochmal mit dem Komm nicht vom Weg ab und dann sind sie vom Weg abgekommen?
Das ist Rotkäppchen.
Nee, aber es ist auch ein modernes Märchen. Also irgendein Film oder irgendeine. Jetzt sind wir am richtigen Weg.
Jetzt sind wir ja der.
Das, was der hier rote so Punkt schmal ist, wie ein Wildschwein fährt.
Wildschwein. Weg.
Okay, bist du sicher, dass du da die Karte genutzt hast, die Laufwege und nicht Tierwege verortet hat und irgendwelche?
Ich habe die Layer auf OpenStreetMap falsch eingeblendet. Okay.
Wildschwein.
Achtung, hier. Du hast deine Wanderschuhe an.
Ja.
Hast du auch das Steigeisen dabei?
Nee, mein Bowie-Knife habe ich auch nicht mit.
Okay.
Gut, aber wir kommen jetzt vom Weg nicht ab, aber vom Thema ein bisschen ab. Ich muss ein bisschen passen und wo ich da irgendwie hängen bleibe, ist
also du
das erotische Begehren des Konsumierens des eigenen Sohns. Und dann bringt aber die Schwester, die das als gemeinsame Bedrohung erlebt, die Mutter um und dann küssen sich die beiden. Muss ich passen.
Also kriegst du nicht so aufgelöst in deinen...
Krieg ich. Ich meine, es geht ja sowieso nur um eine Plausibilitätsprüfung, nicht um eine Wahr-Falsch-Prüfung, aber...
Ja, es wäre ein bisschen weit hergeholt. Also kann man schon den Verhaltenstherapeuten folgen.
Es geht nee, aber hast du eine?
Nee, überhaupt nicht. Ich wollte jetzt das nur mal so als Eckpunkte so hinwerfen.
Ah, okay.
Ob du damit,
das ist ja schade. Ich habe mir nicht so viel Mühe gegeben, weil ich gedacht habe, du hast jetzt was.
Nee, ich hab wirklich nicht. Es wäre wirklich so, irgendwie so, ja, ich hätte ja schon die Ansätze von, ist quasi invertierte Geburt. Und Mutter Hexe, aber mehr ist da, glaube ich, auch nicht rauszuholen.
Mhm.
Also lassen wir das mit dem.
Ja, also was ich wirklich gut finde, ist dein Bild von die Hexe ist die Mutter. Und die ist ja dann auch tot, wenn die zurückkommen. Und das Ganze ist dann natürlich wieder nur so ein Jacobs Ladder Hungertraum, was sie dadurch leben. Und der rettende Vater hat die Mutter umgebracht und die Kinder wieder das Wald gesund. Das ist jetzt sehr fiktiv.
Naja, ich meine, wir haben ja wirklich existenzielles Leid dahinter. Ne? Die Mutter wird jetzt als böse, klar, sie ist böse. Aber was macht man in Situationen, wenn man nichts mehr zu essen hat? Ne? Also klar, ja. Muss man da, die, also es ist ja im Tierreich genauso. Da werden ja jetzt nicht die... Die Eltern opfern sich nicht für die Kinder auf, weil die Kinder sind nicht, die können sich nicht fortpflanzen, ne? Während die Eltern, die sind ja die, die noch gebären können. In Notsituationen lässt man die dann halt auch quasi auf der Strecke, ne? Also so ist ja im Tierreich. Und so übertragen gesprochen.
Oder Ratten essen ja sogar manchmal ihre Babys.
Machen sie das?
Ja.
Okay. Ja, ich weiß, dass zum Beispiel, wenn ein, aber das führt auch ab vom Thema, nämlich wenn quasi der... Wenn
es vom Weg abführt, ist es mir recht.
Nee, wenn jetzt ein Löwe quasi...
Die also Herde?
Die Herde
das
übernimmt.
Das Pack, ich weiß nicht, wie es bei Böschmann
ist. Herde. Nee, ich habe von Löwen gesprochen, nicht von Löwen. Wenn die die Herde übernehmen, dann werden quasi von dem Vorgänger die ganzen Kinder getötet. Mhm. Weil das natürlich sein, dann werden die Weibchen wieder früher geschlechtsreif und dann kann er seine Nachkommen zeugen. Also ich meine, so eine biologische Komponente ist da drin und nicht von der Hand zu weisen, ne? An der Stelle.
Ja.
Ja, aber wir können ja noch mal so ein bisschen durch die Figuren gehen, ja?
Ja, ich glaube, für mich wäre es ja interessant zu gucken, was macht das Märchen eigentlich so unheimlich? Weil ich kann mich noch als Kind daran erinnern, dass mich eigentlich am meisten die Mutter gegruselt hat, die ich ja dann auch scheinbar in meiner Erinnerung gleich zur Stiefmutter gemacht habe.
Ja, die ist ja auch richtig, weil du hast wahrscheinlich die Version mit der Stiefmutter gelesen.
Kann sein.
Das ist ja die.
Und da gehen die ja auch dreimal raus.
Ja, nee, es ist ja auch dann quasi verständlicher. Ne? Eine Stiefmutter ist dann halt ja, von sich aus.
Aber es war einfach, das war das Unheimliche. Ich fand das hinten nie wirklich unheimlich mit diesen Ofen.
Mit der Hexe. Oder,
ja, das war irgendwie alles so.
Ja, das war halt einfach Show.
Also mich hat's nicht ergriffen als Kind.
Ja.
Ergriffen hat mich nur, dass man die Kinder umbringen lassen muss und die Identifikation dann mit den Kindern, die wissen, dass sie jetzt, ja, jetzt legt euch mal schlafen, wir kommen nachher wieder. Und zu wissen, wir werden jetzt zurückgelassen und hoffentlich klappt unser Plan. Und dann auch das Zurückkommen, ohne zu wissen, was passiert dann eigentlich, wenn wir zurückkommen. Wir sollen ja tot sein. Dann freut sich der Papa und die Mama tut so. Aber was haben die denen dann eigentlich erzählt? Haben die dann gesagt, ah ja, wir waren euch suchen und... Also wie kommt man da wieder raus? Die wissen das, die Kinder. Das ist ja wie so eine Parallelwelt. Das ist ja so eine komplette... Die Familie ist ja total geteilt. So.
Ja. Ja gut, aber ich meine, die haben ja auch alle Informationen, sind ja immer auf dem Tisch. Ja? Also die Hexe spricht ganz klar aus, was sie vorhat, was ich auch so geil finde. Aber da gibt es keine Hidden Information. Da wird gesagt, ich brate deinen Hans und mach Brot dazu. So. Bist ja, du
bloß,
are you in?
Genau. No. Bloß, dass sie die Gretel auch braten möchte. Das
hat sie nie gesagt.
Ja, das hat sie verschwiegen, genau. Und da das, kommt eben deshalb mancher vor. Das
kommt ja gar nicht vor in der Geschichte.
Doch, die göttliche Eingebung, die dann sagt, die will die dann braten im Ofen. Und
ah nee, ja, Gretel will dann die Hexe braten.
Das nein, die Hexe will doch Gretel braten.
Nein.
Doch, das habe ich doch gerade gehört. Siehst du, das hast du wieder verdrängt. Die Hexe sagt, steig dann da mal drauf, ich schieb dich rein, läufst du rum, guckst, ob das Brot schon gut ist. Aber in Wahrheit möchte sie die Gretel nämlich auch braten.
Das weißt du nicht.
Das sagt die Geschichte.
Nein, Gretel...
Wollen wir jetzt eine kurze Pause machen und mal diese Stelle hören?
Bist du dir sicher?
Ja, aber ich weiß, dass du meistens recht hast, wenn wir streiten.
Na, on air. Ich habe so verstanden, dass sie da wirklich Gretel als Assistentin braucht, um das zu checken. Weil wenn sie den Hintergedanken hat, dass sie die braten will, ja, dann ist die doch nicht so doof, um selber da reinzustecken. Dann lässt sie doch nicht so überlisten. Weißt du, wenn du selber weißt, oh ja, wenn ich jetzt in den Ofen steige, dann macht sie die Klappe zu. Da bist du dafür. Also wenn du selber.
Okay, jetzt muss ich es nochmal hören. Das war wahrscheinlich, okay. Ich würde schätzen, 36 Sekunden vor Schluss.
Ja, warte mal, wir gucken mal.
Setz dich auf das Brett. So will ich dich hineinschieben. Da kannst du darin herumgehen und nachsehen. Wenn aber Gretel darin war, da wollte sie zumachen und Gretel sollte in dem heißen Ofen backen und sie
okay,
wollte
du hast
es auch
aufessen. Okay, du hast recht. Okay, dann ist die Hexe wirklich dumm.
Aber daran habe ich mich ehrlich gesagt auch nicht erinnert. Das war in meiner Erinnerung vielleicht eine andere Version.
Nee, interessant. Ja, ich habe es komplett weggehört. Ja, interessant. Okay, das heißt, die Hexe ist richtig doof. Dass sie dann halt irgendwie so auch dieses...
Nein, muss ja nicht doof sein. Das heißt, sie hat ja in gewisser Weise die Gretel als Komplizin, indem sie völlige Transparenz über den Mord des Hänsels ihr gegenüber äußert.
Ja.
Und dadurch dann vielleicht denkt, dass Gretel auch weiß, dass sie eine Komplizin ist und deshalb wird sie nicht vermuten, dass sie getötet werden soll.
Okay, ja gut, das ist dann wieder so die Mitwisserschaft, ne? Die dann auch so, ja, okay, Punkt für dich.
Naja, also mein erster Punkt in 64 Folgen.
Naja, hör auf. Okay, die unterschiedlichen Rollen, ne? Also das, was, also die ganzen Informationen liegen ja immer auf dem Tisch. Wir sind ja da hingekommen, dass eben auch die Kinder die Information haben, dass sie von den Eltern weggeschickt werden. Ne? Also es ist ja so, wenn du die Geschichte die anschaust als eine Geschichte der Täuschung. Ne? Mhm. Wer täuscht wen? Gleichzeitig gibt es Informationen für den Hörer. Oh, hier gibt es eine Gabelung. Ich glaube, wir müssen geradeaus. Geradeaus. Der Zuhörer, der weiß ja ungefähr, was passieren wird, ja, weil er die Information hat. Gleichzeitig täuschen sich die Figuren innerhalb der Geschichte. Das heißt, Hans hat diese Eingebung mit den Batzen. Batzen ist übrigens, das hatte ich auch in einem Podcast gehört, Batzen ist eine Münzprägung, eine relativ frühe, ich weiß nicht wann, aus dem 14., 15. Jahrhundert. Und das ist halt so ein Silberling, ja, der dann halt so glänzt. Deswegen, wenn er dann zurückschaut, es glänzt wie Batzen, diese Kieselsteine. Ne?
Ja, irre, wenn das 1815 aufgeschrieben eine Referenz auf eine Silbermünze von 1400 irgendwas.
Ja, na, also ich denke mal, der Batzen, der Begriff wird dann auch nicht nur da im 14. Jahrhundert bestehen geblieben sein, sondern hat sich dann auch die ganze Zeit nachgetragen. Und jetzt ist ja immer noch so ein Batzen, ist ja noch so eine Mengeneinheit, ne? Ich habe einen Batzensack oder so. Nee, ein Batzen ist Sack.
Aber es ist eher eine vage Mengeneinheit. Ja, Batzen ist immer viel von etwas.
Ja, Batzen, genau.
Ein Batzen Mehl ist was anderes als ein Batzen Autoreifen. Das ist keine Einheit.
Ja, es ist sowas wie Zeug, ne? Zeug ist ja auch so ein Sammelbegriff für alles Mögliche. Du könntest ein Fahr- oder ein Spiel draus machen. Ja, auf jeden Fall die Kinder täuschen die Eltern täuschen die Kinder, die Hexe täuscht die Kinder, die Kinder täuschen die Hexe. Ne? Das ist ja dauernd so ein es geht ja ab so reihum, ne? Und die Kinder gehen als Sieger aus diesem ganzen Spiel hervor. Ja?
Und der Erzähler täuscht den Zuhörer oder Zuhörerin, weil in Wahrheit bringen alle drei die Mutter um.
Ich habe tatsächlich nochmal als Vorbereitung zur Sendung, habe ich dann nochmal so nach bestimmten Filmadaptionen geguckt und habe mir eine angeschaut, die heißt nämlich nicht Hänsel und Gretel, sondern Gretel und Hans. Und das ist dann ein Horrorfilm und er geht eigentlich, das spielt die Hauptdarstellerin, die auch in It, diese Neuverfilmung S, die ich ganz gut fand, die im ersten Teil zumindest, spielt da die Gretel. Und da geht es um diese feministischen Aspekte bei dem Film. Und der ist ein bisschen langweilig, der Horrorfilm. Aber es geht so ein bisschen auch um das Enhancement von ihr dann. Sie wird dann von der Hexe eingewiesen in die Zauberkünste und kommt dann in irgendeinen Punkt, wo sie sich dann halt der Hexe widersetzt. Ja, aber es ist sehr langsam erzählt, aber hat eine Stimmung. Ja, wollte ich nur so als Sidekick dazu sagen. Was können wir noch über den Film, über das Märchen sagen? Also der Vater ist so ein bisschen getrieben. Ne? Das ist so ein bisschen so einer, der, okay, wenn ich die Kinder schon einmal in den Wald geführt habe, dann mache ich es auch ein zweites Mal. Ne? Mhm. Also man kann dann quasi, man kann seine ganzen moralischen Entscheidungen nicht irgendwie hinterfragen, sondern wer A sagt, muss auch B sagen. Ne? Mhm. Ist so ein bisschen so okay.
Ja, ich finde, dass der Vater und die Mutter, die sind so ein bisschen in diesen Rollen der weisen König und Königin, also die alten König und Königin, weil der König wird ja oft im Märchen so altersmilde und weise. Was darauf zurückzuführen ist, dass aus dem jungen Mann das Testosteron, die Produktion nimmt ab und dadurch wird dieses harsch-männliche dann im Verhalten und in den Gedanken und Emotionen nicht mehr so vordringlich und dann wird er milder. Und bei Frauen ist es umgekehrt, das Östrogen nimmt ab und dadurch werden die härter und harscher. Daher kommen dann diese Stereotypen. Und das, finde ich, ist bei den Eltern so ein bisschen der Fall, weil im Prinzip ist der Mann, wenn es die Mutter ist, ist der Mann ja in der Rolle der Mutter, der die Kinder schützen will. Oh, hier knackt es überall im Unterholz. Was machst du mit mir?
Ja. Naja,
ich bin doch Empiriker und hier.
Ja, der will sie ja nicht wirklich schützen, sondern er führt sie dann eben auch weg. Also das heißt, seine schützende Rolle ist halt nur so ein Mitleid und er wird dafür belohnt. Also er kriegt das Payoff. Ne? Er kriegt halt irgendwie, die bringen also die ganzen Schätze aus dem Hexenhaus und dann werden die alle reich, während die Mutter gestorben ist. Also wir haben tatsächlich auch so Familiensituationen mit Patchwork. Ne? Ja. Es war auch zu der Zeit absolut üblich. Ne? Meine Kinder, deine Kinder, unsere Kinder. Das heißt, durch eben viel.
Woher nimmst du diesen? Das hast du meine, gesagt, diese Wordbuilding-mäßig. So, oh, es ist hoch.
Nein, das hat meine Mutter immer gesagt. Das war halt in der Familie, so nach dem Krieg oder im Krieg, war das halt so. Dass, da wurde halt quasi, weil auch eben viele Männer gestorben sind, es gab neue Familien, Familienkonstellationen, jeder hat seine Kinder mitgebracht.
Deswegen, kommen wir gerade vom Weg ab?
Nee, wir kommen nicht vom Weg ab. Deswegen so, meine Kinder, deine Kinder, unsere Kinder. Deswegen ist das eine absolut normale Situation gewesen. Wir sind gleich wieder bei der Autobahn, wenn dich das beruhigt. Und so war es ja eigentlich immer schon. Also die Familie war eine Zweckgemeinschaft. Ja? Es war eine Zweckgemeinschaft und eine wirtschaftliche Einheit, die sich dann natürlich, weil viel, auch die Sterblichkeitsrate war sehr hoch.
Ja,
ne?
Ja. Ja, vor allen Dingen auch die Kindersterblichkeit war sehr hoch.
Kindersterblichkeit, Erwachsenensterblichkeit, man hat dann viel eingeheiratet. Das kann man sich ja heute nicht mehr so vorstellen. Mhm. Aber es war halt völlig üblich. Ne? Deswegen ist dieses mit den Stiefmutter auch gar nicht so weit hergeholt. Mhm. Kann ja tatsächlich sein. Und dann können Sie auch noch weiterdenken, dass die Kinder gar nicht Geschwister sind, sondern Halbgeschwister. Hm. Dann können sie wieder Inzest machen.
Können sich küssen.
Genau. Geht doch alles. Ja. Steckt doch alles drin in der Geschichte. Ja. Also was ich dann noch interessant, also wo ich auch wirklich so nicht diesen Konflikt, das hatte ich ja schon erwähnt, kann ich nicht so richtig auflösen. Die Hexe schwimmt in Kalorien, will aber den Hans braten. Ja? Hm. Also deswegen muss man ja irgendwas Rituelles dahinter vermuten. Und dann ist aber auch so das Hexenhaus. Das ist ja so der der Archetyp. Das, ne, das ist ja wirklich so, das Hexenhaus ist ja so quasi so die, wie soll man sagen, so diese Venusfalle.
Ja, ja, das ist auch das Bild, was ich hatte. Ne? Das Hexenhaus ist die Falle und die Hexe ist keine Vegetarierin, sondern die muss Fleisch essen, ist quasi eine Katze.
Ja, okay, das, so könntest du es ja, die muss Fleisch essen. Okay.
Aber will ja auch wiederum Brot backen, das geht ja auch nicht. Das, und kann reden, Katzen können nicht reden, oder?
Ja, aber wenn die sich verwandeln, Gestaltswandler, kann dann auch Stimmenwandler sozusagen.
Now we're talking.
Nein, aber gut, okay, die braucht Fleisch. Okay, können wir zulassen.
Nee, finde ich, das, ich kann mir nicht vorstellen, dass sowas, na gut, vielleicht religiös gab es vielleicht sowas wie, oder wie Vegetarismus oder nicht, aber ich glaube nicht, dass
man das... Vegetarismus? Kannibalismus.
Ja, aber dass man das da reinweben kann, dass die Fleisch essen muss und kein... Und
ja, nee, ich erinnere mich nur an eine Captain Blaubeer aus den 13,5 Leben des Captain Blaubeers von Walter Mörs.
Ja.
Gibt es auch so eine Insel, die dann halt den Captain Blaubeer, also halt auch so ein Tier, was dann halt alles Mögliche an leckersten Essen auf so einer Insel herstellen kann. Und zum Schluss, als er über ein Jahr auf dieser Insel ist, der Captain Blaubeer da gestrandet, ist er halt so vollgefressen, dass er noch nicht mehr sich aufstehen kann zum Essen. Und dann soll er gegessen werden von diesem. Und dann kommt halt, Deus Ex Machina. Das ist ein Vogel, die in letzter Sekunde dann immer retten. Also deren Profession, dass die dann halt immer den spannendsten Moment abwarten und dann kommen die Leute Vögel retten. Ja, das ist super. Das ist ein Archäopteryx. Und so, ja, es ist großartig. Große Empfehlung für 13,5 Leben des Captain Blaubeer.
Ich möchte auch noch zu Hänsel und Gretel was sagen. Kennst du dieses Buch, was von so einem Dorfschullehrer geschrieben ist, der das hobbyarchäologisch gesucht hat und in der Tat dieses Hexenhaus im Wald gefunden hat?
Nee.
Das ist total verrückt. Und zwar war das ja, Gebrüder Grimm, ich weiß jetzt gar nicht mehr genau, wo die herkommen, aber es ist irgendwo in der Nähe von Hessen oder ist noch in Südhessen irgendwo. Und auf jeden Fall wurde da eine Autobahn gebaut. Und ich krieg's nicht mehr genau zusammen. Es ist so ein kleines Büchlein, vielleicht 120 Seiten mit Fotos und Illustrationen und Karten. Und der Dorfschullehrer hat irgendwie gesehen, da wurde beim Autobahnbau, dann beim Fundamentgießen, wurde ein Grunddings gefunden, irgendwie ein Haus gefunden. Und ich weiß nicht mehr, wie das irgendwie die Spur gelegt hat, aber irgendwie hat er dann angefangen zu überlegen, ob das mit dem Märchen zusammenhängen könnte, weil, oder haben die das Haus im Wald gefunden? Und er hat dann auch so Experimente gemacht, wie viele Steine, hat dann so einen Radius abgesteckt, hat gesucht, hat dann Stichgräben gezogen, hat dann noch wirklich eben auch so einen Ofen gefunden. Eine total verrückte Geschichte, hat dann auch noch alte Kupferstiche.
Darf ich da kurz reingrätschen?
Ja.
Weil es gibt tatsächlich eine Fake-Geschichte.
Ja, das ist die.
Das ist die,
das weiß ich, ja.
Und das ist von dem Gründer von Titanic.
Genau. Und das Lustige ist halt, ich habe die damals gelesen, die stand bei meinen Eltern irgendwie im Regal, als ich vielleicht 14 war oder so, habe ich angefangen zu lesen und ich habe es irgendwie verpasst, den Klappentext zu lesen, oder ich habe das für bare Münze genommen. Deshalb habe ich es jetzt auch so erzählt und ich weiß noch, wie ich total durch den Wind war. warum weiß das keiner? Das war total irre. Das war im Prinzip so ein Conspiracy-Opfer, aber das ist so genial gemacht. Und dann sind auch eben diese alten Kupferstiche, die er dann mit echten Fotos von Bäumen und dann überlegt, das könnte der Weg sein, wenn dieser Baum, das ist ein Tatsachenbericht, das ist gar nicht und so. Und hat dann irgendwie die Hexe wurde nämlich dann irgendwie verbannt und die war eigentlich das Opfer. Das kam dann irgendwie so raus. Ich habe das an einem Wochenende durchgelesen, im Spätsommer zu Hause auf dem Land und ich bin dann zu meinen Eltern, ich weiß nicht mehr genau, aber die haben mir dann da irgendwie aufgeklärt, als ich dann total innerlich zerrüttet da angesagt, kennt ihr das Boot, aber bei euch ist die Hänsel. Es ist wirklich großartig.
Ja, das ist großartig, dass du da so reingefallen bist.
Also total. Also, und ich würde das Buch auch niemandem geben, ohne den Klappentext und das Cover rauszureißen. Nur das Innen. Guck mal, was ich da auf dem Flohmarkt gefunden habe.
Ja, toll. Toll, toll. Aber worum es mir eigentlich nochmal geht bei dieser Geschichte von Hänsel und Gretel, ist eben das, was da erzählt wird. Nämlich, es geht ja um das Erwachsenwerden von den beiden.
Hm.
Ja, es geht darum, dass die... Es ist ja eigentlich eine ganz klassische Coming-of-Age-Geschichte, die erzählt wird, ne? Und da sind wir bei einer meiner Lieblingsfilmgenres, das Coming-of-Age. Finde ich großartig, weil...
Da wächst du auch noch raus.
Nein, es gibt halt auch viele Independent-Arthouse-Filme, die da drin spielen, Coming-of-Age, ne? Also ja, zum Beispiel so die Klassiker aus den 80ern, Ferris macht blau und The Breakfast Club.
Hm.
Hast du auch geguckt und geliebt, oder?
Natürlich.
Und 90er, so My Private Idaho und Kids, Gummo, die Filme, ja. Oder dann Ghost World von Daniel Clowes, die Verfilmung. Ja. Oder ich meine, Harry Potter ist eigentlich auch Coming of Age, diese ganzen Geschichten, ne? Ja. Oder was haben wir noch? Jetzt so ganz die neueren Call Me By Your Name. Hast du den gesehen?
Nee.
Ist auch toll. Call Me By Your Name. Oder hier After Sun, der britische Film, der vor 2 Jahren auch so Preise abgeräumt hat. Ganz toller Film. Unbedingt gucken. Also es gibt ganz viele tolle Filme und die haben auch immer so das Thema, ne? Was ist Coming of Age? Das ist ja, vielleicht kannst du das auch nochmal so von der Entwicklungsgeschichte besser einordnen. Also es gibt ja zum Beispiel Kinder- und Jugendpsychologie, das ist ja nochmal ein anderes Thema als Erwachsenen, sag ich mal, Psychotherapie. Ja, wo dann Kinder so, ich weiß nicht, ob du formbarer sagen kannst, aber vielleicht sind da noch mehr Sachen, die erstmal so noch nicht so fixiert sind wie bei ausgewachsenen Menschen. Ja, also das Coming of Age ist ja häufig, dass man in so einer existenziellen Situation dann steckt oder sich so existenzielle Fragen stellt, dass man auch quasi an einer Heldengeschichte hat, wo du bestimmte Entscheidungen oder dass du von einer bestimmten Situation gestellt wirst, die du lösen musst. Also wie bei Gretel, sie will nicht gebacken werden, wie wir gelernt haben. Oder Hans retten, ja, also existenziell. Gleichzeitig aber noch so das Kindliche in dir hast, ja, was dann so eine gewisse, ja, eine Kindlichkeit in dieser ganzen Geschichte mit sich bringt. Und diese Überwindung, also eine Initiation, das ist quasi so ein Initiationsritus, dafür ist auch der Wald immer so da, ne?
Mhm.
Als Initiation für eine, für eine neue Phase im Leben. Und dass du gleichzeitig in diesen Entscheidungen, die du in dieser Situation machen musst, dann dein Moralsystem so festlegst. Ne? Mhm. Also du wirst quasi, du wächst an deinen Entscheidungen. Du wirst so auf das Leben oder du bereitest dich auf das Leben vor. Ja, dann gibt es halt natürlich auch so mit Liebe und so weiter ist auch mit drin, ja, solche Sachen.
solche Sachen mit großem L, Lutschen, Lieben.
Ja. Aber ich finde das einfach eine schöne Geschichte und ich glaube auch, das, was dann halt so.
Das Märchen meinst du jetzt?
Na, das Coming of Age, das Genre.
Ach so, ja.
Aber das, was es dann halt auch bei den Märchen so stark macht, weil es auch so eine empathische Seite denn von den Kindern mit aufgreift. Es ist so diese Urangst von Kindern, die irgendwie da mit verhandelt werden, aber gleichzeitig geht es gut aus und es gibt dann halt wirklich so den Kindern Mut und Kraft, so eine Situation durchzustehen. Und das finde ich so toll an Hänsel und Gretel. Mhm.
Ja, also für mich ist Hänsel und Gretel auf alle Fälle auch das Märchen. Ne? Also wenn du fragst, so, ja, was fehlt denn da noch, dann ist das halt das Märchen. Ja. Hänsel und Gretel ist zumindest im deutschen Sprachraum das Märchen. Ich bin mir sicher, in Irland, Schottland, keine Ahnung, ist das anders. Aber gleichzeitig war es für mich einfach auch ein Märchen, was, wie ich schon meinte, nur die Sachen, die ich mit meiner Welt verbinden konnte, also dieses Familiengefüge am Anfang der Geschichte und dieses Verstoßenwerden, das Sterben sollen, das hat was mit mir gemacht, das andere gar nicht. Also ja. Egal, ob es magisch ist oder nicht, aber vielleicht auch, weil natürlich dieses Lebkuchenhaus als Bild schon existent war in meiner Welt, bevor das Märchen wirklich verstanden war. Ja. Oh Scheiße, kann man hier überhaupt rüber?
Ja, müssen wir. Warum nicht?
Naja, weil hier immer Autos kommen.
Also es ist trotzdem eine Straße.
Es ist hier noch unheimlicher als im Wald.
Wir sind jetzt wieder unter der Avus. Das heißt, wir haben den Wald überlebt und wenn ihr sehen wollt, wo wir jetzt im Dunkeln lang gelaufen sind, dann schaut auf unsere Internetseite auf eigentlich-podcast.de und da findet ihr auch mehr Informationen zu dem Märchen Hänsel und Gretel. Da werde ich noch ein paar Quellen ablegen. So viel. Sind wir weiter? Märchenfolge, mal gucken, ob wir noch klassische Märchen bei den Gebrüdern Grimm oder anderswo finden. Ist auf jeden Fall immer wieder so eine Anekdote wert. Also ich finde, die Märchenfolge macht immer Spaß, oder?
Du hast jetzt schon irgendwie abmoderiert, sind wir jetzt fertig oder was?
Also das war eigentlich Podcast Episode 64. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Ich hoffe, ihr habt euch ein bisschen auch gegruselt. So wie wir im Wald. Jetzt sind wir wieder im Wald. So, also.
Ja, danke auch, dass du für mich die Abmoderation übernimmst. Das ist ja eigentlich wieder meine Aufgabe. Aber weil du laufend redest und beim Laufen redest, denkst du gar nicht mehr an mich.
Doch, ich denke immer an dich. Aber ich muss ja jetzt auch gucken, dass wir ordentlich laufen und dass wir auf Track bleiben. Okay, dann sage ich tschüss, bis zum nächsten
tschüss,
Mal.
Und ich mache noch hinein in diese. La 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 la